Abwehrraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Abwehrraum Talk aus Hamburg. Es gibt hier eine ganz spannende Initiative, denn die Bausenatorin Karin Pein hat im April diesen Jahres eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. Es geht darum, bis zum Jahreswechsel das Bauen von Wohnungen mit dem neuen Hamburger Standard zu definieren. Ziel ist es, gemeinsam mit einer Optimierung von Planung und Management sowie einer Beschleunigung von Genehmigungsverfahren die Baukosten zu senken, so dass das Bauen um bis zu ein Drittel günstiger wird. Dazu haben wir heute eine Podcast-Gästin eingeladen, die uns dazu viel mehr sagen kann. Das ist nämlich die Ulrika Schwarz. Bevor wir sie jetzt aber gleich vors Mikrofon holen, noch ein paar Worte zu ihrem Werdegang. Ulrika Schwarz ist Diplom-Bauingenieurin, technische Betriebswirtin und absolvierte zudem eine Weiterbildung in strategischer Unternehmensführung in St. Gallen. Seit 5 Jahren leitet sie inzwischen ein Team von Projektentwicklern und Managern bei der Strabag Real Estate hier in Hamburg. Strabag ist eines der führenden Unternehmen in der Immobilienbranche in Europa. Gemeinsam mit ihrem Team entwickelt sie innovative und nachhaltige Lösungen für Wohn-, Gewerbe- und Hotelimmobilien. Darüber hinaus ist sie Mitglied des Aufsichtsrates der Adlershorst Baugenossenschaft und des Ausschusses für Stadtplanung der Handelskammer Hamburg und Mitglied im Plenum der Handelskammer. Und für Ulrika ist eins ganz klar, der Immobilienmarkt ist derzeit nicht gangbar. Da gibt's einiges zu besprechen und ich würde sagen, jetzt hole ich sie einfach direkt mal vors Mikrofon. Mein Name ist Wiebke Becker und ich bin von Jung und darf Sie hier herzlich willkommen heißen beim Abwehrraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von dem Rotonda Business Club und Jung. Ulrika, wir haben gerade schon gehört, was du alles machst und wo du dich engagierst. Im Vorgespräch hatten wir bereits auch über die Arbeitsgruppe, die die Hamburger Bausenatorin Karin Pein ins Leben gerufen hat, gesprochen. Du bist auch hier dabei und erzähl doch einmal kurz, wie es dazu kam und vor allem auch, wie weit ihr bis jetzt gekommen seid.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung, dass ich heute dabei sein kann. Das tue ich sehr gerne. Ja, der Ursprung liegt tatsächlich, dass die Frau Pein sich überlegt hat, was können wir jetzt hier tun, weil die ganze Immobilienwirtschaft natürlich ihr in den Ohren gelegen hat und gesagt hat, Mensch, so kann es ja nicht weitergehen. So. Und das hat sie ernst genommen, da sind wir sehr froh drüber und hat dann diese Initiative zusammen mit dem BSW ins Leben gerufen und hat breit gefächert die gesamte Immobilienwirtschaft angesprochen und unter anderem hat sie auch mich angesprochen und da bin ich natürlich sehr gefreut, dass die Strabag auch Teil davon sein darf, denn das ist natürlich nicht ganz ohne, denn auf der einen Seite haben wir hier eine große Chance, aber wir haben auch eine große Verantwortung, auch wirklich dann was Sinnvolles ins Leben zu rufen und umzusetzen. Und was bedeutet das? Das Ganze besteht aus 3 Säulen und diese Säulen, das ist, wenn man das chronologisch durchgehen würde, ist natürlich Genehmigungsprozess zu beschleunigen, zu optimieren, das Thema Planung zu optimieren und auch am Ende des Tages tatsächlich auch die Baukosten zu reduzieren. Und Teilnehmer in dieser Initiative sind also neben der Immobilienwirtschaft auch viele Fachbehörden, also der sogenannte ABH hier in Hamburg ist mit dabei, viele von der BSW als solches selber, aber auch die Stadtplaner aus den verschiedenen Bezirken, Baudezernenten, Bauprüfer, Bauprüferinnen, die sind auch mit dabei. Das heißt, es findet hier wirklich einen sehr, sehr intensiven und konstruktiven Austausch statt von Anfang an. Und wir sind in mehreren Gruppen eingeteilt, haben uns erstmal zu den verschiedenen Säulen zugeordnet, wo wir selber gemeint haben, da können wir einen Beitrag leisten. Und ich für meinen Anteil, ich bin in der Säule 3 mit dabei und ist Patin für das Thema Bauantragsverfahren. Ja. Und das ist das, was wir konkret bearbeiten. Aber das ist nicht nur das in dieser Säule, sondern da sind mehrere Themen. Und das fängt natürlich mit dem Thema B-Plan an. Geht über Vorbescheid, Bauantrag, Genehmigungsprozess, aber auch das Thema Kommunikation. Denn vieles ist auch ein Kommunikationsthema da drin. In der Säule 2, das Thema Planungsoptimierung heißt natürlich, wie kann man optimal planen? Was heißt das? heutige Grundrisse, so wie wir sie üblicherweise kennen, können vielleicht anders gestaltet sein. Denn am Ende des Tages geht es ja darum, auf einer vorhandenen Fläche einen lebenswerten Wohnraum zu schaffen, aber auch mehr Fläche zu generieren, ja, möglichst. Na, wenn man sich heute den flächenwirtschaftlichen Ansatz mal anschaut, ist es ja in der Regel so, wenn wir einen Quadratmeter Bruttogrundfläche nehmen, dann kommt da eine Mietfläche von ungefähr 75% dabei raus. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man das denn steigern? Und das geht unverweigerlich weiter, dann natürlich sofort rein, auch in den Bereich Kostensenkung. Was kann man tatsächlich denn an Baukosten wirklich senken? Und das ist, finde ich, ein super spannendes Thema, denn es hat ja schon Präsentationen dazu stattgefunden in dieser Initiative und in diesen Workshops, die wir haben. Und da sieht man also in dem Bereich TGA, da spielt die Musik. Also da kommt schon richtig, ja, was dabei raus. Wenn man so machen darf, wie man es möchte. Ich nehme mal so ein Beispiel wie in den Fluren, dass die Vorgaben, die Wärmevorgaben, entsprechend dazu einem zwingen, mehr oder weniger eine Fußbodenheizung zu machen. In der Realität sieht es ja anders aus, weil die benachbarten Räumlichkeiten eigentlich den Flur mitbeheizen. Und da ist dann der Vorschlag, lass es doch bitte sein. Also wir können doch sagen, Mindestanforderung 15 Grad in einem Flur. Aber wenn man die Türen aufmacht, in den anderen Räumlichkeiten strömt die Wärme da rein. Also solche Dinge, sehr, ja, pragmatische Vorschläge, um da ein Bild sich, ja, machen zu können.
Was gibt es darüber hinaus noch für so relevante Themenaspekte, wo ihr jetzt in den Gruppen schon sagen könnt, da können wir echt nochmal ansetzen, da ist auch noch Luft drin, zu optimieren, zu Kosten zu senken.
Ja, ich nehme mal ein Beispiel, was wir gemacht haben in unserer Arbeitsgruppe in Bezug auf das Thema Optimierung von einem Bauantragsverfahren, was dann ja auch einspielt in das Genehmigungsverfahren selber, ist, dass wir gesagt haben, bei großen, komplexen Projekten, dass man eine sogenannte, wir nennen das zwar Antragskonferenz, aber das ist eine Begrifflichkeit, mit der sollte man ein bisschen vorsichtig sein, dann ist es nicht eine Antragskonferenz im herkömmlichen Sinne, sondern das ist hier eher ein intensiveres Gespräch, wo man über die Belange eines Projektes spricht, frühzeitig, um, sagen wir mal, Nachforderungen von der Bauprüfabteilung möglichst zu vermeiden, ja, weil das ist ja auch Mehraufwand dann für die Bauprüfabteilung, bis hin zur, wie wird nachher der Bauantrag selber gestellt und dann auch in dem Genehmigungsprozess auch das Thema Verfahrenskonferenz auf den Tisch zu rufen. Also sprich, man schaut sich an, was war seinerzeit in der Antragskonferenz, ist der Bauantrag so gestellt worden, wie wir es besprochen haben, sind die Punkte so durchgearbeitet worden und können wir nicht eigentlich gleich dann die Baugenehmigung quasi pro forma erteilen, ja, so mal ein bisschen provokativ gesagt.
Mhm. Klingt gut.
Und, ja, wäre schön, ne?
Klingt super.
Und, aber wenn man sich das einmal durchgerechnet, haben wir gesagt, also ganz ehrlich, also eigentlich wäre eine Zeiteinsparung irgendwo von mindestens 6 Monaten irgendwie dabei. Und wenn man das nochmal durchrechnet, was das für Zinskosten heute bedeutet oder aber auch der ganze Prozess in Bezug auf Planer zum Beispiel, ne? Wenn eine Baugenehmigung für größere Projekte, die dauern ja in der Regel ungefähr ein Jahr oder sogar länger manchmal. Und wenn man da eine Zeitansparung hat, dann sieht man ja, was dann für Kosten tatsächlich auch nicht mehr anstehen würden. Konkret haben wir das eben halt über einen Zins nochmal dargestellt und das macht schon richtig was aus pro Quadratmeter am Ende des Tages. So.
Wie dürfen wir uns die Zusammenarbeit konkret in den Gruppen vorstellen?
Das ist also ein bunt gemischt. Also
ja,
bei uns in der Gruppe
sind, auch,
haben,
ja,
wir, haben wir 2 Bauprüferinnen mit dabei,
ja,
die ja wirklich im alltäglichen Leben sagen können, mit welchem Wahnsinn sie da zu tun haben. Auf der anderen Seite kommen wir dann aus der Privatwirtschaft, ne, irgendwo mit unserem Riesenhaufen an Gemeindenproblemen und wiederum jemand dann vom ABH oder vom BSW. Also da ist alles dabei und das finde ich echt super. Weil am Anfang, da hatten wir dann gesagt, okay, wo sind denn eigentlich die Probleme? Und es ist klar, jeder durfte sich dann ein Stück weit darüber auslassen, egal aus welcher Ecke man dann kam. Und darüber entstand ein ganz anderes Verständnis füreinander, für die, ja, Probleme des anderen. Ja. Und da war die Kommunikation in der Arbeitsgruppe eine ganz andere. Das heißt, die wurde sofort produktiv und konstruktiv, weil jeder verstanden hat, welche Sorgen der andere hat. Und da konnten wir wirklich sehr aufeinander drauf eingehen. Und das schätze ich sehr. Ich sehe das auch in anderen Gruppen, dass es einen ähnlichen Prozess genommen hat. Die Arbeitsweisen sind natürlich unterschiedlich von Gruppe zu Gruppe und Thema. Also das kommt ja darauf an, welche Themen man dann tatsächlich dann mal bearbeitet, ne? Aber das ist wirklich sehr spannend und das macht einen Riesenspaß. Und wir haben dann auch selber gemerkt, dass wir dort viel mehr Zeit investiert haben, als wir gedacht haben, dass notwendig ist, aber auf der anderen Seite auch sehr zufriedenstellend, um mal zu sehen, dass da auch wirklich ein Ergebnis dabei rauskommt, wo man sagen kann, guck mal, wir können hier wirklich mal was zu Papier bringen und wir können hier einen konstruktiven Vorschlag mit reinbringen. Und das wird auch ernst genommen. Alle Arbeitsgruppen haben jetzt in der Zeit von, na, ich würde mal sagen, das muss so irgendwie ab August gewesen sein, August, September, jetzt Oktober, gab es Zwischenpräsentationen. Und das, finde ich, ist schon, ich habe einen großen Respekt davor, welche Arbeitsweise und Idee dahinter steckt, sozusagen das auch wirklich voranzubringen. Also was heißt das? Wir haben dann da alle gesessen, haben Karten bekommen, rot, grün, gelb, und haben tatsächlich über diese Punkte, die da vorgetragen worden sind, also Verbesserungsmaßnahmen, abgestimmt. Und dann sitzt man da mit seiner Karte und dann darf man da quasi darüber mitreden. Das finde ich eine super Sache.
Ja, klingt total spannend. Dürfen wir mit Ergebnissen rechnen Ende des Jahres? Wie darfst du dazu was sagen?
Also ich würde mal sagen, grob gesehen haben wir Ergebnisse. Ja. Vielleicht nicht bis ins letzte Detail, beziehungsweise bis auf den letzten Meter. Es ist natürlich ein sehr hehres Ziel gewesen, sich vorzunehmen, mal zu sagen, komm, wir senken mal die Baukosten um 1.000 Euro den Quadratmeter. Das ist schon mal echt, ne? Das ist schon mal eine echte Messlatte. Ich glaube aber trotzdem dran, nachdem ich dann gesehen habe, welche Ergebnisse aus den Vorschlägen für die Kostensenkung beim Bauen gekommen sind. Und ich glaube, es wird irgendwann mal, wenn man wirklich feststellt, wow, da geht was, dann wird es auch weitergehen. Und bis zum Jahresende haben wir uns vorgenommen, so viel wie möglich auch wirklich fertig zu haben. Aber nichtdestotrotz haben wir natürlich weitere Themen zum Anfang nächsten Jahres. Und es gibt jetzt auch eine sogenannte Redaktionsgruppe, wo alle Paten und Patinnen dran teilnehmen, weil es geht jetzt darum, das Ganze zu konsolidieren und auch wirklich dann zu einem konkreten Ergebnis zu kommen. Und das soll ja dann nachher später auch offiziell präsentiert werden und sicherlich auch nochmal im Senat diskutiert werden.
Ja, gibt es dafür Pläne, wann das vorgesehen ist? Dann im Frühjahr 25 oder?
Nee, das, also konkrete Termine habe ich da ehrlich gesagt jetzt nicht im Kopf. Ich war beim letzten Mal nicht dabei, aber also meine Einschätzung ist, man möchte das schon vor der nächsten Wahl irgendwo eingetütet sehen. Mhm. Zumindest so, dass die Vorschläge alle fertig sind, was ich auch verstehen kann.
Die ist ja im Frühjahr, ne?
Genau.
Das ist nicht mehr lange hin, aber super spannend und schön, dass das innerhalb dieser Arbeitsgruppen da eben auch so viele ihren Input zu geben können, ihre Sichtweisen, die Themen auch einfach mal zu schildern, woran hapert's denn, wo sind die Schwierigkeiten in den einzelnen Disziplin und ganz toll, wenn ihr da auch wirklich schon konkrete Ergebnisse habt. Mhm. Wir sind gespannt.
Es hat auch eine Dynamik gegeben, dass auch die Paten und die Patinnen sozusagen unaufgefordert sich ausgetauscht haben, weil man ja auch zwischen den Arbeitsgruppen auch Schnittstellen hat.
Ja. Ne?
So, also schon eine super Sache, die Frau Pein da ins Leben gerufen hat, muss man echt sagen.
Klasse, wir sind gespannt. Lass uns doch noch mal einen Blick in das benachbarte Bundesland Niedersachsen werfen. Da ist ja vor einigen Monaten die niedersächsische Landesbauordnung auch geändert worden. Mhm. Gab es da einen Austausch zu? Habt ihr da auch mal geschaut, was ist in Niedersachsen, wie sind die vorgegangen? Gibt es da Dinge, die ihr vielleicht auch positiv bei euch habt mit einfließen lassen?
Ja, das haben wir gemacht, nicht bis ins letzte Detail natürlich, aber es ist schon, finde ich, sehr, sehr mutig, was Niedersachsen da gemacht hat. Ich finde es auch richtig. Ich finde es in der Hinsicht auch richtig, weil das mag ja sein, dass vielleicht irgendwie plump ausgedrückt vielleicht ein Gesetz zu viel daraus geschmissen worden ist, aber erstmal probieren und mal sehen, wie das dann funktionieren kann. Hamburg macht ja gerade auch einen ähnlichen Prozess durch, nicht ganz so radikal. Und als Mitglied im Plenum der Handelskammer habe ich dann ja auch darüber hinaus auch über den städtebaulichen Ausschuss der Handelskammer auch die Möglichkeit gehabt, da in diese Synopse mal reinzuschauen, zusammen mit den Kollegen von der Handelskammer. Und da waren viele Dinge, die jetzt angepasst werden an die Musterbauordnung. Sind auch viele positive Dinge dabei. Wir haben uns natürlich gewünscht, dass das eine oder andere Thema vielleicht noch mal ein Stück weit nachgeschärft wird. Da arbeiten wir noch dran und versuchen noch Überzeugungsarbeit zu leisten über die Handelskammer. Ob das nachher am Ende des Tages fruchtet, das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich wünsche mir dort an der Stelle tatsächlich ein bisschen mehr Mut von Hamburg mit der Hamburger Bauordnung an der Stelle.
Dann würde ich sagen, Mut zur Lücke, oder?
Naja, Mut zur Lücke vielleicht nicht ganz, aber
nicht ganz, nein, aber die Niedersachsen haben es vorgemacht.
Ja, genau.
Das ist super. Wenn wir nochmal einen Blick weiter über die Landesgrenzen gehen, nämlich zu den Niederländern, die haben, so heißt es ja überall, die Baukosten im Griff. Sie haben die Bauvorschriften deutlich entschlackt. Was können wir davon vielleicht noch lernen? Ist das auf Deutschland übertragbar? Was würdest du sagen?
Ich sag mal, die Lernkurve ist ja in Deutschland da, weil wir haben ja bisher immer darüber gesprochen, wie kann der, ich sag mal plump ausgedrückt, der Dämmwert sein, ne?
Ja.
Energiewerte. Aber Ende des Tages ist es aber so, dass wir ja CO2 einsparen wollen. Mhm. Und dem Beispiel von einer Außenwand kann man das ja ganz klar sehen. Ab einer gewissen Dämmstärke kostet die Dämmung darüber hinaus sehr, sehr viel Geld, bringt aber herzlich wenig. Mhm. So. Und ich glaube, es gilt, auf ein gesundes Maß zurückzukommen, was wir da bauen. Egal, ob das jetzt im Neubaubereich ist oder ob das im Bestandsbau ja. ist. Gerade im Bestandsbau, was ja ein Riesenbestand in Deutschland bedeutet und in Bezug auf das Thema Sanierung, Potenzial, sagt der eine. Und für die Eigentümer ist es ja teilweise der Horror, wenn man in die heutigen Gesetze mal reinschaut.
Ja.
Ich glaube, da müssen wir auf ein gesundes Maß zurück. Und wenn man sich die Gebäudeeffizienzklassen anschaut oder Effizienzhausklassen anschaut, der Bestand, das reicht mit dem alten KfW 70. Da ist man super mit bedient, ganz ehrlich. Und es gibt ja auch gewisse Gebäude, wenn wir jetzt irgendwie ein denkmalschutziges Gebäude nehmen, da ist eine natürliche Grenze da. Weil wenn die Fassade unter Denkmalschutz steht, dann habe ich da jetzt nicht so viele Möglichkeiten mehr, da irgendwas zu tun. Ich kann nach innen gehen, aber wenn das Gebäude auch da unter Denkmalschutz steht, dann darf ich da auch nichts mehr tun. Also ich glaube, da werden wir nicht umhin kommen, einfach darüber zu sprechen, wie man das wirklich sinnvoll machen kann, im Sinne von regenerativen Energien. Wie kann ich ein Gebäude mit Energie versorgen und nicht, wie kann ich ein Gebäude vor Kälte schützen, in Anführungsstrichen. Weil auch da müssen wir uns drüber Gedanken machen in Zukunft. Das Klima wird wärmer, das wird ja nicht kälter per se. Also wir werden uns eher Gedanken darüber machen, wie ich ein Gebäude vielleicht sogar kühle, als wenn ich ein Gebäude irgendwo immer ständig vor gefühlten Minustemperaturen schütze. Auch das ist etwas, wo man nochmal sich Gedanken drüber machen muss im Verhältnis zu dem, was heute eigentlich gefordert wird.
Ja, absolut. Die Tendenzen erleben wir und spüren wir ja jedes Jahr aufs Neue. Das sind ja auch Themen, die uns auch bei Jung umtreiben, ne? Gebäude, Raumsteuerung, Gebäudesteuerung. Wie kann ein Raum gekühlt oder eben auch entsprechend geheizt werden? Wie wird auch Licht geschaltet? Inwieweit sind das Aspekte, die auch bei euch jetzt bei der Strabag Real Estate mit in die Betrachtung auch fließen oder auch vielleicht sogar möglicherweise in der Arbeitsgruppe?
Die Strabag und die Strabag Real Estate ist da ja nicht nur auf Eigeninitiative, sondern das ist ja ein Ziel des Konzerns, in diese Themen ausdrücklich zu investieren und sich mit auseinanderzusetzen. Mhm. Und dazu gehört natürlich das Thema Smart Building. Wie kann ich Gebäudeautomatik, wenn sie vorhanden ist, am besten steuern, Informationen daraus ableiten in Bezug auf Energieverbrauch, damit man das auch besser steuern kann, beziehungsweise den Energieverbrauch verringern, beziehungsweise optimieren kann. Die anderen Themen sind eher, auch da versuchen wir, soweit es geht, mit diesem sinnvollen Maß zu arbeiten, so wie die Niederländer das dann auch machen. Im Sinne von, was kann ich eigentlich weglassen? Was brauche ich nicht?
Ja.
So, und das haben wir ja anhand von unserem Bürogebäude am Normannenweg jetzt entwickelt und führen das ja auch aus. Da zieht der Konzern ja Anfang 26 ein. Wir machen keine Bärenentlüftung in den Büroräumlichkeiten und wir haben es auch geschafft, über entsprechende Fenster zu einer lautstarken Straße trotzdem ohne also Bärenentlüftung zu arbeiten, sondern wir machen das über die Fenster.
Mhm.
Dann gibt es die Stoßlüftung, es gibt aber dann zu der lauten Seite eben halt Schallschutzkassetten drin, sodass ich trotzdem das Fenster auf Kipp stellen kann.
Ja.
Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass ich a. weniger Materialien einbaue, b. Weniger Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten habe und somit natürlich auch weniger Betriebskosten. Ja, und das wiederum senkt ja automatisch dann auch den CO2-Eingangswert fürs Gebäude, beziehungsweise auch im Betrieb den CO2-Wert. Und so haben wir versucht, das ganze Gebäude zu planen und haben auch uns intensiv natürlich auch mit den Bauordnungen auseinandergesetzt. Was können wir da tun? Bis hin zum Thema, was brauchen wir denn tatsächlich an Primärenergie, beziehungsweise an Energie an solches?
Ja.
Und auch dort haben wir dann Simulationsverfahren fürs Gebäude gefahren, um mal zu schauen, ist es denn wirklich so, wie man das nach Schema F gerechnet hat? Nein, war es natürlich nicht. Wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr als die Hälfte von dem. So, und auch da ist, ich sag mal, das wird sicherlich irgendwann mal in einem weiteren Step notwendig sein. Da komme ich wieder zurück zum Thema Kostensenkung im Bauen. Auch da Rechenverfahren, Berechnungsverfahren, die müssen nochmal überdacht werden, weil mit den Ausgangswerten, die man dann da reingeht, die sind ja eigentlich von vorgestern teilweise, haben wir festgestellt. Also auch da muss man nochmal reingehen und schauen, sind das jetzt wirklich die Werte, die wir heute haben, oder gehen wir von anderen Werten mal aus?
Ja, das ist natürlich auch nochmal ein interessanter Aspekt.
Ja, aber das war live das, was wir erlebt haben. Ja. Und das führte dazu, also wir haben einen Eisspeicher. Ich glaube, das ist das erste Bürogebäude überhaupt in Hamburg zumindest, was einen Eisspeicher hat, mit Wärmepumpen, mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach. Damit haben wir zumindest geplant, dass wir eine Energieautarkie bis zu 70% erreichen können für dieses Gebäude. Und man muss schon ein Stück weit den Mut haben, da so ein bisschen sich über gewisse Grenzen hinwegzusetzen, ein bisschen anders zu denken. Denn das hat dazu geführt, dass wir viel, viel weniger Heizkörper im Gebäude brauchen. Auch wenn wir jetzt eine Betonkernaktivierung haben, ja, Heizkörper braucht man vielleicht manchmal dann doch. Aber viel, viel weniger als dann eigentlich ursprünglich mal gerechnet.
Dann sind wir gespannt, wenn ihr 26 einzieht und dann den ersten Winter und den ersten Sommer verbracht habt. Dann sehen wir uns vielleicht nochmal wieder und besprechen das nochmal.
Die Planung verpflichtet natürlich jetzt zum Erfolg, ne? Ja. Das ist klar.
Ja, aber da bin ich total zuversichtlich, dass das alles genauso funktioniert. Habt ihr da auch dann mit, ich mag es ja, moderne Technologien ist ja fast gar nicht mehr passend, sondern das ist wahrscheinlich auch alles in BIM geplant worden, was ihr jetzt gemacht habt, oder?
Ja, das ist so. Das ist tatsächlich so. Allerdings haben wir das ein bisschen anders gemacht als üblicherweise. Also wir haben nicht von Anfang an mit BIM geplant, weil wir gesagt haben, wir haben gesagt, lassen wir mal die Kirche im Dorf, weil am Ende des Tages ist natürlich die Systematik noch nicht so weit gewesen, dass man sagen kann, okay, wie kann ich denn da bitte schön die GIF-Flächen aus so einem System ziehen? War noch nicht so reif, nicht zu dem Zeitpunkt jedenfalls. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben ja unsere Konzernschwester Zyblin mit den Bauarbeiten beauftragt und haben wir gesagt, so liebe Zyblin, ihr könnt, also nimmt mal die Planung, BIM Light haben wir das genannt, haben die bekommen, dann haben sie das Modell nochmal neu aufgestellt und jetzt sind sie sozusagen ganz konkret mit ab der Leistungsphase 5 dann in die BIM-Planung gegangen. Mhm. Und das heißt natürlich auch, dass dort alle Parameter für Ausschreibungen, Materialitäten, Türlisten, was auch immer, was man dafür braucht, natürlich da drin enthalten ist. Auch in weiser Voraussicht natürlich für den Betrieb später.
Ja. Würdest du sagen, auch mit den Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt, dass gerade BIM auch dazu beitragen kann, Planungs- und Bauprozesse auch zu beschleunigen? Oder sind wir da noch nicht ganz so weit?
Man muss ja immer irgendwie vor Augen halten, was ist eigentlich BIM? BIM ist ja nichts anderes als eine Datenbank. BIM ist ja nicht irgendwie ein Apparat, der einen Plan rausspuckt, sondern das ist eine Datenbank und so, ich kann ja genauso viel Daten da rausziehen, wie ich dann da reinbringe und dann muss ich natürlich irgendwann mal diese Daten auswerten. Sicherlich ist das ein Hilfsmittel dazu, aber es ist jetzt keine Revolution, die da passiert, meines Erachtens, sondern das wird peu à peu passieren. Mit den Erfahrungen, die wir dann daraus ziehen können.
Ja. Wenn wir nochmal auch einen weiteren Punkt ansprechen. Jetzt haben wir ja schon über Wohnbau, über die Initiative gesprochen. Magst du nochmal einen Blick auf die Büroimmobilien werfen? Oder ist das so leidig?
Ja, also ich weiß nicht. Ich sag mal so, es gibt ja mittlerweile so viele Gutachten zum Thema Büro und so viele Prophezeiungen, was kommen kann, was nicht kommen kann, das ist schon echt schwer zu sagen. Was wir erleben und sehen auf dem Markt ist, dass natürlich viele Firmen irgendwo versuchen, die Leute zunehmend wieder ins Büro zurückzuholen, also Thema Homeoffice.
Ja.
Das ist aber sehr unterschiedlich von Firma zu Firma, beziehungsweise in welchem Wirtschaftszweig ist man denn unterwegs. Es gibt Unternehmen, vielleicht wie Versicherungsgesellschaften, die echt viel weniger Büroflächen in Zukunft brauchen. Es gibt aber auch andere, die sagen, nee, also ich brauche schon meine Leute im Büro, weil irgendwo in der Teamarbeit ist die Kreativität vorhanden. Da kann ich sogar auf uns gucken und sagen, okay, so ein oder zwei Tage in der Woche kann man gut verkraften, aber die sagen wir mal, die PS bringen wir dann auf die Straße, wenn wir wirklich im Büro sind und uns konkret austauschen können.
Ja, weil einfach so zufällige Dinge auch entstehen, ne, die du im Teams nicht so gut hinbekommst, die entstehen in den Gesprächen, in den Terminen, wo Menschen dann einfach gemeinsam am Tisch sitzen und sich vielleicht auch mal über die Dinge austauschen und sagen, Mensch, das wollte ich dich nochmal kurz fragen.
Allerdings, also man muss natürlich sehen, dass wir in Zukunft weniger Flächen brauchen als heute. In der Kombination natürlich aus Urlaub, Krankheit, Homeoffice, Desk-Sharing und so weiter. Aber die Anforderungen an die Büros werden dann steigen, was man dort als Equipment haben möchte. Flexibilität auf jeden Fall. Weil es kann ja sein, dass heute ist es zwar dann ein Büro, aber morgen nicht mehr. Das heißt, die Gebäude müssen dann so gewappnet sein, dass es auch umnutzbar sein muss. Dann gibt's wiederum Bürogebäude in Randgebieten, die gehen dann verloren. Wir hatten ja neulich in der Rotonda im September war ja eben halt das Thema, zusammen mit Lothar Schubert da im Austausch. Und ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube schon, es gibt viele Gebäude, die dann nicht mehr wieder Büros sein werden, sondern entweder gehen sie als Gebäude als solches verloren oder man reißt sie ab, man baut Neues oder man schafft tatsächlich irgendwie einen Umbau zu machen daraus. Büros werden immer gebraucht, aber zunehmend in Top-Lagen. Und dann auch mit der entsprechenden Qualität, mit der Maßgabe, Flexibilität, Umnutzung und auch eine andere Art von kombinierter Nutzung, glaube ich auch. Also ich sag mal, diese Monokulturen, die wir bisher in den letzten 100 Jahren oder noch länger eigentlich geplant haben, glaube ich, ist in Zukunft nicht mehr wirklich so gefragt, weil ich kann mal ein Beispiel nennen, die Handelskammer Hamburg hat hat einen Auftrag gegeben und so nach dem Motto, die 15-Minuten-Stadt. Und da gibt es verschiedene Punkte, Grundstücke überall in Hamburg, die man anklicken kann und gucken kann, was gibt es denn da in der Umgebung. Und genau das ist ja das Thema. Man möchte ja eine Durchmischung haben. Das heißt, am liebsten soll man da wohnen, wo man auch arbeitet.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, ist die Anforderung auch am Bürogebäude, dass man nicht ein Gebäude unbedingt komplett als Bürogebäude plant, sondern gleich irgendwo eine Durchmischung haben kann. Das, glaube ich, ist schon ein Stück weit zukunftsprägend und auch hat ja auch einen gewissen Reiz. Ist auch eine Herausforderung, ist klar. Nicht nur steuertechnisch, sondern auch in der Ausführung selber.
Ja. Ja, wenn genau das dann auch gegeben ist, dass diese Infrastruktur vorhanden ist, auch Schulen, Kindergärten, Ärzte, Arbeiten, Wohnen, ich kann das alles miteinander kombinieren und kann mit dem Fahrrad, wie auch immer, zu Fuß die Dinge erreichen, dann wird es natürlich auch deutlich attraktiver, ne? Als wenn eins davon auch wegbricht. Ich kann mich entsinnen, dass du auch ja im September da auch ein Beispiel genannt hast, wenn etwas wegfällt oder eben Straßen verlegt werden, Parken ist nicht mehr möglich. Ich war vor kurzem in Hamburg und habe ernsthaft überlegt, welches Parkhaus könnte es gewesen sein? Komme ich hier wieder weg oder bin ich dann eingeparkt?
Ja. Aber das ist empfehlenswert, also das ist mit dieser Studie von der Handelskammer, das werden sie, glaube ich, irgendwann mal online stellen. Das ist in Zusammenarbeit mit dem Science City Lab gemacht worden. Ja. Also schon eine coole Sache.
Ja, super.
Ja.
Mit deinem Team entwickelst du ja auch innovative und nachhaltige Lösungen für Wohn-, Gewerbe, aber auch Hotel, Immobilien. Jetzt sind wir natürlich total neugierig, woran arbeitet ihr gerade? Darfst du das verraten?
Also wir haben, ja, ich kann schon ein bisschen was davon erzählen, ich werde jetzt aber keine Namen nennen. Wir beschäftigen uns momentan mit einem Gebäude aus den 60er Jahren, in der Tat, um mal zu schauen, können wir das vom Büro auf Wohnen umnutzen.
Wow.
Da sind wir natürlich sehr gespannt, weil wir ja natürlich nicht nur irgendwo mit der Gebäudesubstanz selbst zu tun haben und zu gucken, kann das Gebäude jetzt sowas rein vom Tragwerk her, vom Brandschutz und so weiter, sondern aber auch von den Vorgaben aus einer Hamburger Bauordnung.
Ja.
Thema B-Plan lasse ich jetzt außen vor, das geht, sonst hätten wir uns da erst gar nicht mit beschäftigt. Und hier werden wir natürlich auch irgendwo oder haben schon den Kontakt zum ABH und wollen einfach da mal darüber sprechen, was geht jetzt hier eigentlich rein, baurechtlich.
Sag mal ganz kurz ABH, du hast das zu Beginn schon mal gesagt, das werden vielleicht nicht alle zuhören.
Das ist die oberste Bauhürde in Hamburg.
Okay, alles klar.
Und dort kann man, es ist häufig auch so eine Schaltstelle, wenn man eben halt baurechtliche Themen hat und man sagt, wie können wir hier einen Knopf rankriegen, dann geben die eine sehr gute Beratung. Und da versuchen wir natürlich auch einen Weg dann zu finden, weil es gibt natürlich immer Themen, wenn man vom Büro auf Wohnen geht, gerade Thema Brandschutz, wo es dann haken könnte, wo am Ende des Tages gegebenenfalls an so einem Thema oder einem anderen Thema irgendwann mal eine Umnutzung scheitert. Und das wäre ja schade im Sinne von Thema Nachhaltigkeit. Also ein Gebäude sollte ja möglichst so lange wie möglich stehen und nicht abgerissen werden.
Absolut, ja.
Und das wäre schon super, wenn man da irgendwie einen Weg hinkriegen könnte. Mhm. Und da gehen wir natürlich, und zwar gehen wir dann mit dem Ansatz ran und sagen, okay, das Gebäude ist jetzt irgendwie, sagen wir mal, fast 60 Jahre alt. Aber wie kriegen wir jetzt einen Knopf dran, dass wir nicht zu viel abreißen, aber auch nicht, sagen wir mal, Substanz drin lassen, was nicht mehr möglich ist. Also das ist dort ein Stück weit eine Abwägung. Idee wäre, dass wir die Treppenhäuser lassen.
Ja.
Und dann müssen wir aber abstimmen und sagen, naja, also die geforderte Breite, Fluchtwegsbreite wird da vielleicht nicht immer eingehalten. Können wir dann einen Kompromiss finden? So.
Mhm.
Und da geht der Dialog eben halt los. Kriegen wir das baurechtlich irgendwie hin? Das wäre ja blöd, wenn man das abreißt, weil, ne? Eigentlich sollten ja Materialien erhalten werden.
Ja.
Funktioniert ja bisher eigentlich schon so.
Seit 60 Jahren.
Und auf
Jahren,
der anderen Seite gibt es dann aber zwingende Dinge, die man dann doch machen muss, wenn man über das Thema Betonüberdeckung spricht.
Mhm.
Und so zieht sich das wie so ein Rattenschwanz durch. Mhm. Das ist immer eine Abwägung im Sinne von keep it simple. Das ist eigentlich unser Leitmotiv.
Das ist ein schönes.
Weniger ist mehr.
Weniger ist mehr. Und du hast was ganz Wesentliches gesagt, das ist für uns ein Leitmotiv. Idealerweise funktionieren Dinge lange und halten halt auch gut.
Ja.
Dass eben ein Gebäude lange steht, gut funktioniert, ja, flexibel dann bei den neueren. Und wenn ihr da jetzt ein Büroprojekt habt, ein Office-Gebäude zu wohnen, umzuwandeln, kann ich mir schon vorstellen, da gibt es diverse Herausforderungen dann zu meistern.
Und da spielt auch die soziale Gemeinschaft im Gebäude eine große Rolle.
Ja.
Möglichst mit vielen anderen Kontakt zu bekommen, also auch da Gemeinschaftsräume zu schaffen,
ja,
in den Etagen. Im Sinne von, dass die Leute dort zusammenkommen können, aber auch kleinere Wohnungen, die jetzt gefragt sind. Und wieder zurück zu dem Thema, was es früher immer gab, den Waschraum,
mhm,
und den Trockenraum,
mhm,
ist ja auch die totale Kommunikationsbude, wenn man so will. Ja? Und das versuchen wir dann da ein Stück weit umzusetzen.
Ja. Auch bis hin, dass Räume vielleicht zugemietet werden können, wenn es denn die familiäre Situation notwendig macht oder ich sag mal, auch wenn Gäste kommen, dass vielleicht die einzelne Wohnung gar nicht mehr den Raum an sich bietet, aber innerhalb des Gebäudes diese Möglichkeiten bestehen.
Ja, genau, das ist damit eben halt gemeint mit diesen, mhm, Gemeinschaftsräumen, dass,
ja,
man da zusammenkommen und durchaus vielleicht mal eine Familienfeier machen kann.
Ja.
Aber auch, dass es eine Gästewohnung gibt zum Beispiel.
Ja, dann sind wir gespannt, was wir dann dazu hoffentlich demnächst hören und sehen.
Wir sind auch gespannt, weil wir am Ende des Tages wird sich ja zeigen, ist das dann, geht das?
Ja.
Bautechnisch?
Ja.
Wirtschaftlich?
Das wäre jetzt noch meine Frage, wie sieht das denn mit der Wirtschaftlichkeit aus?
Ja, das sind wir noch nicht so weit in der Untersuchung, das kommt jetzt erst.
Okay, okay. Hast du eine Einschätzung?
Ehrlich gesagt, das ist nur so ein kleines Bauchgefühl, wo ich sage, naja, also die Substanz ist nicht schlecht, man muss schon ein bisschen was dran machen.
Mhm.
Also ich hege noch eine leise Hoffnung, dass das funktionieren könnte.
Ich drücke ganz fest die Daumen.
Ja, danke.
Super, das sind ganz spannende Einblicke, die du uns gegeben hast. Wir kommen jetzt auch schon fast zum Ende des Podcastes. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben würdest, auch vielleicht gerade so Jüngeren aus dem Bereich der Immobilienwirtschaft?
Den Mut haben, neu zu denken, was Neues auszuprobieren und gewisse Beharrlichkeit auch dabei zu haben und zu behalten und im beruflichen Lebensweg nicht zu verlieren, auch nicht die Neugierde zu verlieren, weil die Immobilienbranche befindet sich in einer sehr verändernden Zeit und wird sich neu finden müssen. Wir alle müssen irgendwie neu denken. Und das sollte jetzt nicht eine Zwangsaufgabe sein, sondern eine Aufgabe sein, wo man das gerne macht, weil das ja auch eine Möglichkeit ist, jetzt irgendwo ein Stück weit die Gesellschaft mitzugestalten.
Absolut. Und da kann ich nur sagen, da bist du wirklich ein ganz, ganz tolles Vorbild für ganz viele, weil du da so engagiert bist, so wie wir dich jetzt kennengelernt haben. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit heute und für das angenehme Gespräch, liebe Ulrika.
Ja, vielen Dank. Hat sehr großen Spaß gemacht.
Dankeschön.
Herzlichen Dank fürs Zuhören heute. Und bis zur nächsten Folge vom Sphäreraum Talk von Rotunda Business Club und Jung.